Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen. Ich war nicht ganz sicher, was ich erwarten sollte. Ich bin zum ersten Mal hier und ich bin froh, dass wir es noch rechtzeitig geschafft haben. Meine Frau und ich, wir haben vor kurzem geheiratet und sie kommt aus Rumänien. Lernt gerade die deutsche Sprache und wir sind froh, dass wir hier sein dürfen. Ich möchte mit euch heute gerne ein Thema teilen, einige Gedanken teilen, die mir ganz persönlich wichtig geworden sind. Und es ist so, dass wir, wenn wir die Bibel aufschlagen, dass wir sehen, dass am Anfang der Bibel alles gut war. Es war sogar sehr gut. Wenn wir die Bibel lesen und zum Schluss kommen, dann lesen wir in den letzten Kapiteln des letzten Buches, der Offenbarung, dass wieder alles gut, sogar sehr gut ist. Wir sehen, dass am Anfang der Mensch mit Gott direkt Gemeinschaft gepflegt hat. Der Mensch konnte mit Gott von Angesicht zu Angesicht sprechen. Auch am Ende der Bibel sehen wir, dass wenn Gott alles wieder neu, alles wieder hergestellt hat, dass es hier wieder eine direkte Kommunikation gibt. Doch wie sieht es jetzt aus? Offensichtlich haben wir jetzt keine direkte Kommunikation zu Gott. Wir können Gott nicht sehen. Und das Problem, das letztendlich in die Welt hineingekommen ist, welches uns diese Kommunikation verwehrt, ist die Sünde. Wir sehen, dass ab dem Sündenfall es da einen Niedergang gab. Das heißt, die Menschen auf dieser Welt sind immer schlimmer geworden. Die Sünden sind immer mehr geworden. Und wir stellen fest, dass wenn wir die Bibel lesen, dass das nicht einfach so geschehen ist, sondern dass es einen großen Konflikt gibt, in dem wir uns heute befinden. Satan kämpft mit seinen Engeln gegen Christus und seine Engel. Und die Frage heute ist, für jeden Einzelnen von uns, ob wir nun hier sind, für jeden Einzelnen der Menschen, für welche Seite entscheiden wir uns? Es ist interessant, dass in Matthäus 24 sich die Jünger gewundert haben, wann geht das Ganze zu Ende. Sie fragen Jesus in Matthäus 24, wann letztendlich das Ende der Zeit da sein wird. Und er gibt ihnen auch Antwort. Das heißt, die Fragen, die uns heute interessieren, wie lange wird es denn noch sein, bis Gott alles wiederherstellt, haben die Menschen der Bibel auch beschäftigt. Und es ist meine Gewohnheit, bevor ich in der Bibel lese, bevor wir aufschlagen, dass ich ein Gebet spreche, damit ich das, was ich lese, auch wirklich richtig verstehe. Ich möchte euch einladen, dass wir noch einmal das Privileg ausnutzen, vor Gott noch einmal im Gebet zu kommen. Ich möchte euch einladen, wo ihr seid, dass wir noch einmal unser Haupt neigen und noch einmal ein Gebet sprechen. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir heute an diesem Morgen zusammenkommen können. Danke, dass wir in Freiheit, in Frieden, in deinem Wort forschen dürfen. Danke, dass du uns eine Hoffnung schenkst in deinem Wort. Wir bitten dich, Herr, dass du uns reinigst von aller Schuld, von aller Ungerechtigkeit. Vergib uns Schuld und Sünde und fülle uns bitte mit dem Heiligen Geist. Hilf, dass wir dein Wort verstehen, dass du, wir bitten dich, dass du zu jedem von uns ganz persönlich sprechen mögest. Dafür danken wir dir noch einmal in Jesu Namen. Amen. Lasst uns aufschlagen in Matthäus Kapitel 24. Matthäus Kapitel 24. Das hier ist die Endzeitrede Jesu. Und es wird berichtet von einer Unterredung zwischen Jesus und seinen Jüngern. Wir lesen ab Vers 1. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg. Und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Vers 2. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Etwas später, in Vers 3 lesen wir dann, als er aber auf dem Ölberg saß, also Jesus, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was wird das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters sein? Das heißt, Jesus hat gesagt, dass dieser Tempel nicht ewig bestehen wird. Die Juden waren sehr stolz auf diesen Tempel. Und für sie war es unvorstellbar, dass dieser Tempel zerstört werden wird. Sie haben gesagt, wenn er zerstört wird, dann muss das Ende schon kommen. Also, deswegen kombinieren sie hier diese Frage. Sie sagen, wann wird der Tempel zerstört? Und dann muss wahrscheinlich Schlussfolgern, dann muss ja die Welt auch zu Ende gehen. Und er kombiniert, also seine Antwort, er bezieht sich sowohl auf die Zerstörung des Tempels, aber auch auf die Endzeit. Und er spricht in Vers 4. Der erste Punkt, den er erwähnt, in Vers 4, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Vers 6, und ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich eine Nation gegen die andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da sein. Hier und dort. Es gibt heutzutage Kriege. Wir wissen, dass heute es an verschiedenen Orten der Welt Kriege gibt. Aber man könnte doch sagen, naja, die gab es doch schon immer. Das gleiche gilt auch für Erdbeben und Hungersnöte. Interessanterweise aber, sagt Jesus in Vers 8, all dies aber ist der Anfang der Wehen. Raluca und ich, meine Frau, wir haben noch keine Kinder. Wir sind auch erst vor kurzem verheiratet. Aber ich möchte gerne fragen, welche hat Kinder? Ich sehe, einige Eltern haben die Kinder schon auf dem Schoß. Kinder, bitte. Eins, sehr gut. Oder wenigstens eins. Das heißt, ich persönlich habe noch nie Wehen erlebt. Weder am eigenen Leib, noch es erlebe, als meine Frau durchgegangen ist. Und wir haben ja keine Kinder. Aber die Frage an euch, an die Mütter. Wie erlebt man Wehen? Sind sie am Anfang sehr stark und dann gehen sie ganz runter und dann kommt das Kind? Oder wie funktioniert das? Vielen Dank. Wie funktioniert das?
Mehr oder weniger länger.
Mehr oder weniger länger? Das heißt, nehmen die Wehen am Anfang zu, sinken leicht, haben eine kleine Verschnaufpause, dann kommen sie wieder, leichte Verschnaufpause, dann kommen sie wieder. Und kann es sein, dass sie auch, das ist das, was ich gehört habe, deswegen frage ich euch Mütter, kann es sein, dass Wehen in immer kürzeren Zeitabständen kommen, intensiver werden? Jesus sagt, dass dies der Anfang der Wehen ist. Das heißt, dass die Ereignisse dieser Welt nicht einfach so geschehen werden, dass es immer irgendwo mal Kriege geben wird oder irgendwo Hungersnot. Nein, er sagt, das Ganze wird zunehmen und intensiver werden. Man stellt fest, dass die Wirbelstürme und die Naturkatastrophen, dass sie immer größeren Schaden anrichten. Ich habe erst gestern einige Statistiken angeschaut, der Münchner Rück. Die Münchner Rück ist eine Rückversicherung. Und eine Rückversicherung ist eine Versicherung für die Versicherungen. Und da werden aufgeführt, werden die Schäden, die seit, ich glaube, es war seit 1980 bis 2013 habe ich angeschaut, hat eine Statistik geführt, wie groß die Schäden denn waren. Und wisst ihr, was man feststellen kann? Es steigert sich, sinkt langsam ein wenig ab, dann steigert sich es wieder leicht ab, wieder steigert sich, aber es geht, die Tendenz geht nach oben. Faszinierend. Ist nicht faszinierend, was wir in der Bibel entdecken können? Jesus aber sagt, es ist der Anfang der Wehen. Und er erklärt verschiedene andere Punkte. Und ich habe erst gestern in einer kleinen Andacht gearbeitet. Und dann habe ich Punkte aufgelistet, was alles passieren muss, was alles vorhergesagt ist, bevor Jesus wiederkommt. Und es waren etwa, ich weiß nicht, ob es über 20 Punkte waren. Ungefähr 20. Wisst ihr, wie viele sich erfüllt haben? 19? Fast, nicht ganz. Fast alles hat sich erfüllt. Es fehlen noch etwa 3 bis 4 Punkte, an denen aber bereits gearbeitet wird. Wenn man sich die ich habe Artikel, Zeitungsartikel herausgenommen, verglichen, aber das ist nicht unser Thema heute. Was ich aber sagen möchte, ist, dass die Dinge, die Jesus vorhergesagt hat, sich jetzt in dieser Zeit erfüllen. Und die Frage für jeden Einzelnen von uns ist, mit was beschäftige ich mich? Sind es die Sorgen und Nöte dieser Welt? Oder ist es eine Vorbereitung auf Christi Wiederkunft, die mit Sicherheit bald kommen wird? Wir wissen den Tag und das Jahr nicht. Doch die Frage ist, mit was beschäftigen wir uns? Bereiten wir uns darauf vor? Ich möchte mit euch heute gerne einen Punkt anschauen. Wir können all diese Dinge wissen. Wir können erkennen, dass wir schon in der Zeit sehr nahe sind. Aber wenn wir einen Punkt missachten, und das ist der allererste, den Jesus sagt, werden wir nicht bereit sein für seine Wiederkunft. Ich möchte euch noch einmal einladen, dass wir Vers 4 lesen. In Matthäus 24. Hier sagt Jesus, und das ist die erste Warnung, die er gibt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Ich lese gerne in der englischen Bibel und da steht auch, let no man deceive you. Schaut, dass kein Mensch euch verführt. Jesus sagt, dass am Ende der Zeit die Verführungen die größte Gefahr ausmachen. Aber ich möchte euch gerne fragen, meint Jesus immer nur die Verführung von anderen Menschen? Wie ist es mit dir und mir? Sind wir auch Menschen? Sind wir auch mit eingeschlossen? Ich möchte euch einladen, dass wir in Jeremia Kapitel 17 aufschlagen. Jeremia Kapitel 17. Im Alten Testament, in Jeremia Kapitel 17, lesen wir ab Vers 5. Jeremia Kapitel 17, ab Vers 5. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Vers 7. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seinen Bach und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün im Jahr der Dürre. Er ist unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Jetzt kommt unser Kernvers, Vers 9. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar. Wer kennt sich mit ihm aus? In der Schlachter 2000 heißt die Übersetzung dieses Verses, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Die Bibel sagt, dass der Mensch ein Herz hat, das bösartig und trügerisch ist. Wenn Jesus also eine Warnung ausspricht, sagt, lasst euch nicht verführen, kann es sein, dass er auch sagt, pass auf, dass nicht dein eigenes Herz dich verführt. Vers 10 steht, ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Ich möchte euch gerne fragen, können wir der Bibel hier zustimmen? Oder müssen wir eine Korrektur machen? Vielleicht diesen Vers schwarz färben? Ich persönlich habe vor, das war schon über einem Monat, eine persönliche Erfahrung gemacht. Da sind Menschen zu mir gekommen und haben mir erzählt, du schau mal, der und der macht dies und das. Ist das nicht schlimm? Und oh, hier und da. Und dachte mir, wow, das ist ja ganz schön schlimm. Dann habe ich so ein paar Dinge beobachtet und dachte mir, oh, das ist wirklich schlimm, was die da machen. Als ich dann aber angefangen habe, mit den Menschen zu sprechen und sie mir die andere Seite der Geschichte dargelegt haben, dann dachte ich mir, oh, das stimmt ja überhaupt nicht. Da war es plötzlich die andere Seite. Wie konnte der mir so etwas erzählen? Ich habe gemerkt, dass ich Informationen wahrgenommen habe durch meine Ohren, durch meine Augen. Sie mich aber getäuscht haben. Ich war nicht richtig in meiner Wahrnehmung. Ich habe es auch erlebt in biblischen Themen. Menschen erzählen etwas und sagen, ah, schau mal, in der Bibel steht dies und das. Und dann denke ich, wow, das muss ja stimmen. Dann gehe ich ein bisschen weiter und sage jemand anders, du schau mal, aber was ist damit und damit? Das stimmt aber nicht ganz überein. Dann muss ich sagen, puh, ich sage, das stimmt. Aber ich musste feststellen, ich hatte Unrecht. Ich musste feststellen für mich, dass mein Herz trügerisch ist. Dass mein eigenes Herz mich betrügt. Wie ist es mit dir? Hast du schon mal so etwas erlebt? Dass du dachtest, ja, ich habe doch bestimmt recht. Da haben wir gesagt, naja, hätte ich doch lieber die andere Information auch noch gehabt. Jesus warnt vor Verführungen. In meiner Verwandtschaft gibt es eine Person, die geistig krank ist. Schizophrenie ist die Krankheit. Und es ist interessant, ich habe vor vielen Jahren, über 10 Jahren, sogar um die 15 Jahren, habe ich jemanden etwas sagen hören. Die Person hat gesagt, dass wenn jemand geistig krank ist, dann gibt es so einen kleinen Test, um zu sehen, ob die Person gesundet, ja, ob sie auf einem Weg der Besserung ist. Und das ist die Frage, bin ich verrückt? Wenn ein Mensch sich selber fragen kann, ja, bin ich ja nicht verrückt? Stimmt es bei mir nicht mehr? Dann sagt man, gibt es eine Hoffnung für diesen Menschen, der krank ist. Aber wisst ihr, was das Spannende ist, dass wenn man sich mit einem kranken Menschen, einem Menschen, der tatsächlich verrückt ist oder eben an einer geistigen Krankheit erkrankt ist, wenn man sich mit ihm unterhält, dann kann es sein, dass man 4, 5 Personen im Raum hat und alle sehen, dass dieser Mensch krank ist, mit einer Ausnahme. Wisst ihr, wer die Ausnahme ist? Der Kranke selbst sagt, ich bin gar nicht krank, ich gehöre hier gar nicht hin. Ich muss da nicht raus. Man braucht sich nur 2, 3 Minuten mit dem Menschen unterhalten. Man sagt, er ist krank, ist klar. Aber der Mensch selbst erkennt es nicht. Ich habe mir die Frage gestellt, ist es möglich, dass wir diesen Gedanken oder dieses Prinzip auf unser geistliches Leben übertragen können? Können wir uns selbst hinterfragen und sagen, Herr, wo stehe ich eigentlich? Bin ich eigentlich verrückt? Meine Zeit, mein Geld, meine Energie, meine Sorgen, meine Liebe für diese Welt zu opfern, die sowieso bald vergehen wird. Bin ich eigentlich verrückt? Soll ich mich nicht auf die himmlischen Dinge konzentrieren? Natürlich ist es notwendig, dass wir uns auch um unser alltägliches Leben kümmern. Dass wir zur Arbeit gehen, dass wir unserem Tagewerk nachgehen. Die Frage ist, was ist meine Priorität? Hat Gott von mir den 7. Teil, also einen Tag in der Woche, oder verbringe ich jeden Tag in seiner Gegenwart? Auch wenn ich zur Arbeit gehe, im Studium, in der Schule bin. Jugend, wie ist es mit euch? Ich sehe so viele junge Gesichter. Wenn ihr in die Schule geht, bleibt dann Jesus zu Hause? Oder geht ihr mit Gott in die Schule? Dass was auch immer ihr tut, sich auch Jesus darüber freuen kann. Oder lassen wir vielleicht sogar Jesus in der Gemeinde und besuchen ihn nur einmal in der Woche. Liebe Freunde, ich möchte euch einladen, dass wir mehr Zeit investieren, um uns auf die himmlischen Dinge auszurichten. Dass wir uns selbst hinterfragen, bin ich eigentlich verrückt? Herr, zeige du es mir. Wie siehst du mich? Und wisst ihr, wo wir das erkennen können? Wo können wir erkennen, wie Gott über uns denkt? Wo kann ich persönlich, ich spreche von mir, wo kann ich sehen, wie Gott über mich denkt? Wo kann ich das sehen? In seinem Wort. Das, was er in seinem Wort sagt. Die Bibel sagt, dass Gott uns so liebt, wie wir sind. Mit all unseren Sünden und Fehlern, mit all unseren Charakterschwächen. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott nicht kein schwacher Gott ist. Er ist kein Schwächling. Gottes Liebe ist so stark, dass er uns mit all unseren Sünden annimmt, aber auch durch seine Liebe verändert. Dass wir die Sünde gar nicht mehr lieb haben. Hast du eine solche Erfahrung mit Gott? Wer ist dein Gott? Ein theoretischer Gott? Oder ein praktischer Gott, den du in deinem Leben ganz persönlich jeden Tag erlebst. Aber ich kann euch sagen, ein Erlebnis mit Gott wird nie funktionieren, wenn wir uns keine Zeit nehmen, um zu ihm zu sprechen im Gebet und ihm erlauben, dass er zu uns spricht, indem wir in seinem Wort forschen. Womit beschäftigst du dich? Es gibt einen Test für wahre Nachfolger. Ich möchte euch einladen, dass wir Matthäus Kapitel 5 aufschlagen. In Matthäus Kapitel 5. In Matthäus Kapitel 5 haben wir den Test von wahren Nachfolgern. Hier können wir sehen, ob wir verführt sind von unserem eigenen Herzen, denken, dass wir gute Christen sind, weil wir gehen ja auch am richtigen Tag in die Gemeinde, oder? Ist doch schon nicht schlecht. Wir wissen, dass es die 10 Gebote gibt, dass die immer noch gültig sind, auch nicht schlecht, ja? Aber was ist der wahre Test eines echten Nachfolgers Christi? In Matthäus Kapitel 5 spricht Jesus, und wir lesen ab Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und Guten und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Jesus sagt hier, dass Gott jeden Menschen liebt. Ob dieser Mensch etwas von ihm wissen möchte oder nicht, Gott erhält das Leben von einem jeden Menschen. Und Gottes Liebe können wir darin erfahren, dass wir überhaupt leben dürfen. Ich weiß nicht, manchmal fragen sich die Menschen vielleicht, ja, hat mich Gott vielleicht vergessen? Wenn du dir jemals diese Frage gestellt hast, dann kannst du dein Zeige- und Mittelfinger nehmen und hier an die Schläfe legen. Und vielleicht an die Hand. Und solange du deinen Puls noch fühlst, dann kannst du wissen, dass Gott dich nicht vergessen hat. Er erhält dein Leben in diesem Augenblick. Wir leben nicht von uns selbst. Die Bibel sagt, in ihm leben und weben wir. Vers 46. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Jesus sagt, dass wenn wir nur mit denjenigen guten Umgang haben, die auch uns gegenüber gut sind. Da sagt er, naja, ihr seid ja genauso wie die Heiden, ihr seid ja keine echten Christen. Ich sag's mal in unserer Sprache heute. Damals waren eben die wahren Gläubigen. Vers 47. Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Die Frage ist, liebe Geschwister, können die Menschen an unserem Verhalten, unseren Feinden gegenüber sehen, dass wir Christen sind, ohne dass wir den Mund aufmachen? Jugend, wenn ihr in der Schule seid, können die Lehrer erkennen, dass ihr anders seid, weil ihr euch nicht mit den anderen streitet, weil ihr eure Hausaufgaben macht, weil ihr fleißig seid, weil ihr Gott in jedem Punkt Ehre geben wollt. Könnt ihr, wenn jemand zu Besuch kommt, in euer Zimmer kommen und sagen, wow, hier ist es so schön aufgeräumt. Du bist irgendwie anders. Was ist denn mit dir? Das ist eine Frage. Wir lachen. Aber wisst ihr, dass die Bibel uns sagt, wer treu im Kleinen ist, ist auch im Großen treu. Und ich erwähne das nicht einfach so. Mir ist es persönlich wichtig geworden. Und ich bin 32 Jahre alt. Ich bin jetzt 32. Und ich habe immer noch damit zu kämpfen, mein Zimmer aufzuräumen. Es ist eine echte Herausforderung für mich. Das ist für mich eine Charakterprüfung, ob ich persönlich treu bin im Kleinen. Denn wenn ich nicht treu bin im Kleinen, sagt die Bibel, werde ich im Großen auch nicht treu sein. Das Zimmer aufräumen ist nur ein Punkt. Aber es zeigt sich, was unsere innere Einstellung letztendlich ist. Vers 48 sagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wie ist es mit uns? Können wir unsere Feinde lieben? Wer hier kann sagen, ich kann meine Feinde ohne Probleme lieben? Gibt es eine Hand, die hochgehen kann? Aus uns selbst können wir keinen unserer Feinde lieben. Das Evangelium, das Christendasein unterscheidet sich von allen Religionen. Warum? Weil die Bibel unsere Lehre nicht nur Theorien weitergibt und Verhaltensweisen, sondern die Bibel berichtet uns von einer übernatürlichen Erfahrung. Dass wenn wir erkennen, dass wir eigentlich die Dinge, die wir tun sollen, gar nicht können, dass wir in dem Moment einen liebenden Gott haben, der sagt, ich gebe dir ein neues Herz. Nicht, weil du es verdient hast, sondern weil ich dich liebe. Und weil ich es tun kann. Die Frage ist nur, möchtest du ein neues Herz haben? Möchte ich eins haben? Oder wollen wir lieber in unseren alten Sünden und den Dingen, die uns so viel Freude machen, von denen wir wissen, die sind eigentlich nicht so gut, aber hoffentlich macht dann Gott doch ein Auge zu. Die Frage ist, möchtest du ein neues Herz? Gott sagt nicht, ich werde zu 98% deines Herzens verändern. Er sagt, ich gebe dir ein neues Herz. Aber die Frage ist, willst du vorher das alte abgeben? Wo stehen wir? Um unsere Feinde zu lieben, um diesen Test des wahren Gläubigen erfüllen zu können. Um nicht verführt zu sein, ist es notwendig, dass wir die Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben zeigen. Das bedeutet, dem Heiligen Geist erlauben, in unserem Herzen zu wirken. Aber der Heilige Geist kommt nur in ein demütiges Herz. Die Frage ist, die du dir selbst beantworten musst und die ich mir beantworten muss, kann ich zugeben, dass ich ein trotziges Herz habe? Dass ich ein selbstsüchtiges Herz habe? Meine Frau und ich, wir beten jeden Tag, dass Gott uns ein selbstloses Herz schenkt. Weil wir erkennen, dass wir ein selbstsüchtiges Herz haben. Ich bin nicht besser als jemand anders hier. Der einzige Unterschied, der sich zwischen einem Christen und zwischen einem Gläubigen und einem Nichtgläubigen Der einzige Unterschied, der sichtbar ist, ist, dass der Gläubige glaubt, was Gott sagt und es annimmt. Er hat es nicht verdient. Der Ungläubige sagt, ich glaube es nicht. Das ist der einzige Unterschied. Gott liebt beide, ob der Mensch glaubt oder nicht. Doch die Frage ist, wer von uns kann zugeben und sagen, Herr, ich habe eine Not in meinem Herzen. Ich habe ein trotziges Herz. Ich habe hier eine Charaktereigenschaft, die... Mit der kämpfe ich schon so lange. Die Frage ist, ob wir bereit sind, unser Herz Gott zu übergeben. Der Psalmist im Psalm 26 in Vers 2 hat dieses verstanden. Psalm 26, Vers 2. Er hat gesagt, erprobe mich, Herr. Und prüfe mich. Er weiß, dass er eine Läuterung, dass er eine Prüfung braucht. Und dann steht hier drin, läutere meine Nieren und mein Herz. Der Psalmist hat seine Not erkannt. Er hat gesagt, Herr, ich brauche ein neues Herz. Ich brauche ein reines Herz. Die Frage ist mit dir und mir, wie ist es bei uns? Brauchst du ein neues Herz? Wir haben vom großen Konflikt gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass am Anfang der Bibel alles gut war und auch am Ende ist alles gut. Und die Bibel berichtet uns, dass in diesem Konflikt zwischen Satan und seinen Engeln und Jesus und seinen Engeln, dass Jesus der Sieger sein wird. Aber bevor Jesus über diese Welt triumphiert, möchte er zuerst Sieger in deinem Leben sein. Wer ist Jesus in deinem Herzen? Ein Gast, der ab und zu hereinkommt? Oder ist es König in deinem Herzen? Gott steht auf unserer Seite. Und zwar, wenn wir uns zur Wahrheit bekennen. Wisst ihr, dass Sündenbekenntnis nichts anderes ist, als die Wahrheit zu sagen? Sagen, Herr, ich habe gesündigt. Das ist nichts anderes, als die Wahrheit zuzugeben. Herr, ich brauche dich. Meine Frage zum Abschluss ist, siehst du deine persönliche Not? Gibt es irgendeinen Bereich in deinem Leben, von dem du sagst, lieber Gott, da stimmt's nicht. Vielleicht sagst du, ich sollte eigentlich mehr Zeit mit Gott verbringen. Vielleicht sagst du, ich habe bisher ein theoretisches Wissen bekommen. Aber ich habe noch nie eine persönliche Begegnung mit Gott gehabt. Dass er zu mir gesprochen hat, als würde ich vor ihm stehen. Siehst du deine Not? Ich persönlich muss euch sagen, dass ich immer wieder sehe, welche Charakterschwächen ich habe. Wie häufig die Selbstsucht in meinem Herzen hochkommt. Wisst ihr, dass jedes Mal, wenn wir unseren Frieden verlieren, es ein Zeichen dafür ist, dass das eigene Ich noch lebt? Oh, der hat mir etwas angetan. Wie kann er mir etwas tun? Hier lebst du immer wieder. Und ich habe keine Lust mehr auf dieses alte, trotzige Herz. Ich will ein neues Herz haben. Ich will ein Herz haben, dass ich Frieden haben kann, auch wenn mir andere auf meine Füße treten. Wäre das nicht schön? Stell dir das mal vor. Nie wieder ärgern. Nie wieder ungeduldig werden. Nie wieder Unfrieden. Das ist das Herz, das Gott uns geben möchte. Ich möchte gerne fragen, möchtest du ein neues Herz haben? Dass die Warnung, die Jesus ausgesprochen hat, lasst euch von keinem Menschen, von niemandem verführen. Du sagen kannst, Herr, auf diese Warnung habe ich gehört. Ich sehe, ich verführe mich selbst. Mein Herz ist so trügerisch, ich weiß ja gar nicht, was richtig ist. Aber ich habe von dir ein neues Herz bekommen. Und deswegen habe ich Hoffnung, dass wenn du wiederkommst, ich bereit bin. Ich möchte dich gerne fragen, wer mit mir würde seine Hand erheben und sagt, hey, ich möchte ein neues Herz haben. Gibt es jemanden, der außer mir das sagt? Amen. Lass uns noch einmal beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du zu jedem Einzelnen von uns ganz persönlich gesprochen hast. Und wir danken dir, dass du zu jedem Einzelnen von uns eine Einladung aussprichst. Du hast gesagt, dass wir, weil auch immer mühselig und beladen ist, dass er zu dir kommen soll, denn du möchtest ihn erquicken, ihm Ruhe schenken. Ich möchte dich bitten, lieber Vater, dass du uns hilfst zu verstehen, dass die Sehnsucht unseres Herzens durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann. Ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, dass du uns die Sehnsucht nach dir schenkst. Und ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, der es auch möchte, Herr, dass du uns ein neues Herz schenkst, damit wir nicht verführt werden von unserem trotzigen Herz und trügerischen Herz, sondern dass wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommt, dass wir bereit sind, nach Hause zu gehen. Schenkt uns die Sehnsucht nach der Heimat und dafür danken wir dir, Herr, in Jesu Namen. Amen.